ARD.
Je mehr Waffen in den Händen von Privatpersonen sind, umso sicherer ist ein Land. Kriminelle sollten nicht legal an Waffen kommen. Aber Kriminelle, egal wo und egal mit welchem Waffenrecht, werden eine Waffe haben. Friedliche Bürger sind jedoch, wenn sie bewaffnet sind, ein Friedensfaktor in jedem Land der Welt.
Im ersten Moment könnte man jetzt denken, wir sind in den USA. Aber die Aussage eben, die kam von Darko, einem Waffeninfluencer aus Serbien. Serbien ist nämlich das Land mit den meisten Waffen in Europa. Auf 100 Menschen kommen hier 39 Waffen. Damit liegt Serbien zusammen mit dem kleinen Nachbarland Montenegro sogar auf Platz 3 weltweit, nach den USA und dem Bürgerkriegsland Jemen. Woher kommt diese Waffenkultur und wozu führt sie? Darüber sprechen wir heute im Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier helfen, die Welt ein Stückchen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und ich spreche jetzt mit Anna Tillak, die in Serbien und in Montenegro recherchiert hat für ihre Doku Balkan im Bann der Waffen. Hi Anna.
Hallo.
Sag mal, wie bist du eigentlich auf das Thema gekommen?
Naja, als Korrespondentin hatte ich plötzlich, ehrlich gesagt, immer häufiger mit dem Thema zu tun. Also vor 2 Jahren gab es in Serbien einen Amoklauf mit ganz vielen Toten. Und das Krasse ist, nur einen einzigen Tag später gab es noch einen Amoklauf. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt jemals schon irgendwo gab. Und man muss sich vorstellen, das hat das Land wirklich in eine absolute Schockstarre versetzt. Und eine ähnliche Lagerung gab es dann auch in Montenegro im Nachbarland. Auch da gab es 2 sehr blutige Massenschießereien. Und das nimmt einen natürlich mit, also die Bevölkerung, aber auch einen selbst als Korrespondentin. Und wenn man dann noch die Zahlen recherchiert, dann merkt man, dass sich unglaublich viele Waffen in diesem Land befinden. Und wenn man es nämlich runterbricht, diese Zahlen, dann kommt raus, dass es eigentlich im Schnitt in jedem Haushalt etwa eine Waffe gibt. Und natürlich entsteht daraus die Idee zu fragen, Mensch, diese irre Dichte an Waffen, was macht es denn mit diesem Land und wie tickt das Land?
Wo begegnet einem dann dieses Thema Waffen in der Gesellschaft so? Und wie präsent sind die im Alltag, wenn du dich da bewegst auf Drehreisen?
Also eigentlich begegnet es einem wirklich ganz normal im Alltag, in den Gesprächen mit Menschen zum Beispiel. Und da stellt sich dann raus, dass viele einfach Waffen zu Hause haben, dass das für die Leute relativ normal ist. Ich habe für meine Doku zum Beispiel auch mit einem Pärchen gedreht und die hatten 7 Waffen im Keller. Und das ist so ein bisschen anders, als man sich das vorstellt. Es sind nicht nur diese Gewehre, die man zum Beispiel aus Deutschland von den Sportschützen kennt, sondern es sind dann wirklich auch halbautomatische Waffen, also Waffen, die wirklich nach einer Kriegswaffe aussehen. Und dieses Pärchen hat mir dann auch erzählt, dass sie da so Schönheitskorrekturen gemacht haben. Also die Frau hat sich zum Beispiel einen pinken Griff dann dran bauen lassen. Also insgesamt merkt man, dass es schon auch ein ziemlicher Kult ist, der da um diese Waffen herum gemacht wird.
Also so ein bisschen auch wie so eine Art Statussymbol und sowas, wie man sich früher vielleicht sein Handy geschmückt hat, schmückt man sich jetzt irgendwie seine Waffe. Also verstehe ich das richtig, dass das gesellschaftlich irgendwie in weiten Teilen total akzeptiert ist, dieser Waffenbesitz?
Ja, also ich fand das ganz interessant, dass Waffen oft nicht als was Tödliches oder dass es so oft sozusagen nicht der Hauptaspekt gesehen wird. Ich habe ja auch einen Waffeninfluencer zum Beispiel getroffen und habe mit ihm gedreht und er hat mir das wirklich mehrmals so erklärt. Also Waffen sind für ihn nicht nur zum Töten da, sondern es ist für ihn auch ein Mittel, um Spaß zu haben. Man sieht ihn dann in seinen Videos, wie er auf alles Mögliche, wie er auf Bierflaschen schießt, auf eine Melone, wie er sich immer schrecklich drüber totlacht. Also es entsteht da der Eindruck, dass es einfach ein sehr lustiges, in Anführungszeichen ein sehr PS-starkes Spielzeug ist. Es wurde auch bei mir im Gespräch immer wieder mit Autos zum Beispiel verglichen. Und ganz viele haben auch noch so alte Waffen rumliegen, Waffen aus den Kriegen. Das liegt dann als Erbstück auf dem Dachboden zum Beispiel. Und dazu muss man sagen, man denkt dann immer, das ist dann so ein altes Klump und es funktioniert vielleicht nicht mehr genau. Aber da sagen auch Waffenexperten, da darf man sich nicht täuschen lassen. Diese Waffen, die funktionieren auch nach Jahrzehnten noch einwandfrei. Und natürlich birgt das ein Gefahrenpotenzial, wenn sowas dann einfach bei den Menschen in der Privatwohnung rumliegt.
Serbien spielt in den 90er Jahren eine tragende Rolle bei den Kriegen auf dem Balkan. Besonders Slobodan Milosevic, ehemaliger Präsident. Er will verhindern, dass andere jugoslawische Republiken unabhängig werden und führt blutige Kriege. ethnische Säuberungen, Kriegsverbrechen, der Genozid von Srebrenica. Viele Opfer auf allen Seiten. Weniger als 30 Jahre ist das her. Waffen aller Kaliber und Größen verblieben nach den Kriegen in allen ex-jugoslawischen Republiken auch zu Hause bei den Bürgerinnen und Bürgern.
Man kommt einfach im Alltag bei normalen Drehs sehr selbstverständlich auf diese Themen zu sprechen. Und es gibt ja auch in Serbien diese Reality-TV-Shows, da kriegt man zum Beispiel mit, dass ganz selbstverständlich über Gewalt gesprochen wird, auch über Waffen, dass dann so Tipps ausgetauscht werden, wie bringt man leicht jemanden, der einem unliebsam ist, um die Ecke. Und ich würde schon sagen, man sieht, dass Gewalt da verharmlost wird, beziehungsweise dass dieses Gangstertum und Waffen propagieren, dass die einfach verherrlicht werden. Und das haben wir auch gesehen auf den Dreharbeiten, wenn man dann einen von diesen Menschen mit einer wirklich schwerst kriminellen Geschichte trifft, dass diese Leute Fans haben, dass da immer wieder Leute auf der Straße kommen und die begrüßen. Also das ist immer noch so ein merkwürdiges Groupie-Tum, das es da gibt. Und was ich besonders schlimm dran finde, ist, dass einer der Attentäter, also einer der Amokläufer in Serbien, sich auch ganz explizit auf einen dieser Gangster bezogen hat. Also das war einfach sein Vorbild. Und dann hat er das sozusagen im echten Leben nachgespielt. Und da hat man dann die sehr, sehr traurige Konsequenz gesehen.
Ich wollte gerade fragen, wie passt das denn alles zusammen mit diesen wirklich schrecklichen Amokläufen in der jüngeren Vergangenheit? Da habe ich ein riesiges Fragezeichen.
Ja, das hat die Leute irgendwie kalt erwischt. Also es war wie so ein Erwachen in der Gesellschaft, dass man eben gesehen hat, naja, diese Waffen richten unglaublich Schreckliches an. Man muss sehen, dieser erste Amoklauf in Serbien, da hat ein Junge die Waffe aus dem Waffenschrank seines Vaters geholt. Die konnte er da einfach rausholen. Das war nicht ordnungsgemäß abgeschlossen. Wir haben gehört, dass der Junge immer wieder mit seinem Vater auf dem Schießstand war. Also man hat lange Zeit diesen Waffenkult, diese Waffenliebe oder auch diese Normalität einfach praktiziert. Ich hatte das Gefühl, dass man in der serbischen Gesellschaft dieses Thema einfach nicht zum Thema macht und nicht besonders hinterfragt hat. Und dann gab es eben diesen krassen Einschnitt, also wirklich diesen Schockmoment, dass diese beiden Amokläufe direkt hintereinander stattfanden. Und das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, um auf deine Frage zu antworten, aber es hat die Menschen, würde ich sagen, extremst aufgerüttelt und hat dieses glorifizierte Bild der Waffe auf jeden Fall extremst verändert.
Wir haben ja eben am Anfang schon gesagt, 39 Waffen kommen auf 100 Menschen, sowohl in Serbien als auch in Montenegro. Kann man sagen, was heißt denn das? Wie viele Waffen sind denn da im Umlauf in Serbien und dem kleinen Nachbarland Montenegro?
Naja, das ist eine unglaublich riesige Zahl. Also allein in Serbien kursieren laut Schätzungen 2,75 Millionen Waffen. Das sind dann immer legale und illegale Waffen. Und da muss man sich vor Augen führen, bei einer Bevölkerung von 6,5 Millionen fällt das natürlich unglaublich ins Gewicht. Und zusammengenommen, die beiden Länder Serbien und der kleine Nachbar Montenegro, da gehen Expertenschätzungen von circa 3 Millionen Waffen im Umlauf aus. Also ja, im Verhältnis zu den Bevölkerungen ist das eine enorm große Zahl. Und die Behörden haben immer wieder betont, die legalen Waffen, das ist natürlich ein Teil dieser 3 Millionen, das ist eigentlich nicht das große Problem, sondern das große Problem für die Behörden sind die illegalen Waffen, weil man die nicht auf dem Schirm hat und weil die natürlich auch unbemerkt dann außer Landes gehen und über die Balkanroute zum Beispiel in westeuropäische Länder auch geschmuggelt werden. Und diese Waffen sind einfach ganz große Altbestände aus den Jugoslawienkriegen, aus den Kriegen. Da lagen die dann einfach danach inflationär rum und man hat es eigentlich bis heute nicht wirklich geschafft, diese Zahl in den Griff zu kriegen. Auch wenn es immer wieder in den letzten 30 Jahren sogenannte Rückgabeaktionen gab. Da gab es in Serbien einige, da hat man dann gesagt, wenn ihr illegale Waffen zu Hause habt, ihr könnt die straffrei abgeben. Und in Serbien haben wir da auch Bilder gesehen, wie diese Rückgabeaktionen aussehen. Und man muss sagen, das ist schon eine beeindruckende Menge. Da sieht man dann eine Lagerhalle, die ist wirklich über und über voll mit Pistolen, mit Gewehren, aber auch riesige Kisten mit Munition stehen dann darum oder eine Kiste zum Beispiel voller Panzerfäuste. Also es sind schon verstörende Bilder, muss man sagen, aber diese Aktionen, die kriegen das eben nur partiell in den Griff. In Serbien hat das relativ gut funktioniert. Da wurden so Schätzungen bis zu 400.000 von diesen illegalen Waffen abgegeben. In Montenegro, da tröpfelt das eher so vor sich hin. Da sprechen wir von mehreren tausend Waffen. Aber bei insgesamt 250.000 legalen und illegalen Waffen im Land ist das dann natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also die Behörden versuchen da vor allen Dingen an die Freiwilligkeit der Menschen zu appellieren. Und in gewisser Weise bringt das was. Aber trotzdem, auch wenn man diese Rückgabeoption anguckt, bleibt einfach noch wahnsinnig viel an Material im Land zurück.
Also würdest du sagen, das ist gar nicht so richtig erfolgreich und bringt gar nicht so richtig viel?
Es ist ein Ansatz. Es ist zum Teil, würde ich sagen, auch eine Reaktion der Politik, die eben versucht, die Menschen ein bisschen zu beruhigen und den Eindruck zu erwecken, wir tun was, wir versuchen, das Problem anzugehen. Aber de facto schafft man damit einfach noch nicht, das Problem an der Wurzel zu packen. Das ist das Problem. Also man kann sagen, es ist so ein bisschen eine PR-Aktion. Auf der anderen Seite hat man auch das Gefühl, bei den Menschen bewegt sich was im Kopf. Also gerade nach diesen Amokläufen, die wir angesprochen haben, hat man bemerkt, dass die Zahlen dieser Rückgaben zum Beispiel nach oben gegangen sind. Also dass die Menschen da selber aktiv geworden sind und gemerkt haben, Gott, ich will diese tödlichen Waffen gar nicht in meinem Haus haben. Ich möchte das freiwillig abgeben. Also da sieht man dann Peaks. Aber insgesamt würde ich sagen, nach den Recherchen ist es ein Anfang, aber diese Rückgabeaktionen reichen noch nicht aus, auch gerade weil sie eben auf Freiwilligkeit setzen.
Aber wie sieht es denn, also rein, wenn wir uns die Gesetzeslage anschauen, darf man denn einfach so diverse Waffen im Keller, im Schrank, sonst wo aufbewahren und haben?
Das darf man eigentlich nicht. Also die Menschen sind ja auch dazu angehalten, das dann abzugeben. Und man muss auch sagen, die Gesetze sind inzwischen relativ streng. In Serbien zum Beispiel braucht man auch ein psychologisches Gutachten, man braucht einen Waffenschein, man darf die Waffen jetzt nicht offen tragen. Also man darf in Serbien nicht so cowboymäßig mit der Waffe im Gürtel durch die Stadt laufen. Das ist verboten. Das heißt, auf dem Papier sind die Gesetze relativ streng. Aber das, was dann de facto passiert und was wir wirklich in den Haushalten sehen und was die Zahlen auch hergeben, das ist eben nochmal eine ganz andere Nummer. Und da haben wir auch mit Protagonisten in der Doku gesprochen, die auch ganz stark kritisiert haben, es wird eben nicht genug kontrolliert. Die Behörden sind nicht wirklich dahinter zu schauen, ob diese Waffen richtig aufbewahrt werden, ob es dafür alle Waffen einen Waffenschein gibt. Also da ist ganz bestimmt noch Luft nach oben. Und auf der anderen Seite merken wir, dass Aktivisten auch zum Teil jetzt angefangen haben, dafür zu kämpfen, dass diese Gesetze schärfer werden. Das haben wir in Montenegro gesehen. Da gibt es jetzt Leute, die sagen, wir brauchen unbedingt psychologische Tests, wenn wir über das Waffenrecht sprechen. Das kann nicht sein, dass man sowas noch nicht haben muss. Und wenn jemand kriminell wird, wenn jemand zum Beispiel in häusliche Gewalt verstrickt ist, dann muss es den Behörden möglich sein, dieser Person die Waffe zu entziehen. Und das ist in Montenegro momentan noch sehr, sehr lax geregelt. Also da tut sich gerade was in der Gesellschaft, also die Menschen fordern das und dann tut sich hoffentlich als nächsten Schritt auch was in der Gesetzgebung.
Welche Begegnung ist dir denn am stärksten in Erinnerung geblieben bei deiner Drehreise?
Mich hat sehr berührt das Treffen mit Slobodan. Das ist ein Vater eines Kindes, das bei einem von diesen Massenschießereien in einer Schule erschossen wurde. Sofia heißt seine Tochter. Und das fand ich deshalb so beeindruckend, A, weil der Mann es irgendwie geschafft hat, mit seiner Trauer so umzugehen, dass er mir sehr emotional, aber auch sehr gefasst von den Erfahrungen mit seiner Tochter erzählen konnte, auch von seiner Trauer. Und er hat es dann auch geschafft, sehr präzise eine Kritik zu formulieren. Also er hat sein Land ganz extremst an den Pranger gestellt und hat gesagt, es wird viel zu wenig kontrolliert, wer Waffen hat und wie diese Waffen aufbewahrt werden.
Die Vergangenheit lastet auf uns. Wir sind ständig mit Krieg und Tod konfrontiert. Und ich denke, es war der Tropfen Wasser, der das Glas zum Überlaufen brachte. Die Leute merken, dass mit uns etwas ganz und gar nicht stimmt. Auch die Menge an Waffen, die noch aus den 90ern da sind und allem, was wir durchgemacht haben. Es gibt einfach zu viel Gewalt auf den Straßen, zu viel Gewalt in den Familien. Einfach generell zu viel Gewalt.
Er hat auch gesagt, wir leben in einem Land, in dem die Kriege noch nicht lange her sind und wir haben eigentlich nie diese Vergangenheit auseinandergenommen. Also wir haben unsere Vergangenheit eigentlich nie bewältigt und dieses Land ist einfach für ihn, hat er gesagt, ein kaputtes Land. Er hat mir auch eine Anekdote aus seiner Jugend erzählt, wo er mit Freunden auf der Straße war, irgendwo im Zentrum Belgrads. Die jungen Leute waren laut und dann sei ein Nachbar mit einer gezogenen Waffe aus seiner Wohnung gekommen und hätte die Waffe auf sie gerichtet. Und das sind einfach Vorkommnisse, die dieses Land prägen und die auch Slobodan ganz nachhaltig geprägt haben. Und jetzt setzt er sich dafür ein, dass eben auch da die politische Struktur sich ändert und dass die Gesellschaft anfängt nachzudenken und irgendwie auch anfängt, dieses schwere Erbe ein bisschen zu verarbeiten. Und das fand ich sehr stark und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, dass der Mann 2 Jahre, nachdem er so einen schrecklichen Trauerfall auch erlebt hat, wirklich schon auf die politische Ebene gehen kann und da wirklich so starke und so eindrückliche Forderungen stellen kann.
Er ist, wenn ich es richtig gesehen habe, in deinem Film ja auch, also macht seinem Ärger Luft, geht demonstrieren, wie so viele aktuell. Was genau fordert er und was und tut sich da politisch auch was? Also hat das irgendeine Art von Erfolg?
Er fordert auf jeden Fall eine Vergangenheitsbewältigung, die es eigentlich so nie gegeben hat. Man muss sehen, in der serbischen Gesellschaft gibt es immer noch einen ganz schwierigen Umgang, zum Beispiel mit den Kriegsverbrechen, die damals passiert sind vor 30 Jahren. Und es ist immer noch so, dass es von Politikern und von öffentlichen Stimmen zum Teil geleugnet wird. Auch der Genozid von Srebrenica, dass das ein Völkermord war, das ist so ein klassischer Streitpunkt in der serbischen Öffentlichkeit immer noch. War das ein Völkermord oder nicht? Das ist also ein ganz schwieriges und brisantes Thema. Und Slobodan sagt, wir müssen da darüber sprechen. Wir müssen über unsere eigenen Fehler, über die Kriegsverbrechen sprechen. Wir müssen dafür sorgen, dass Jugendliche und Kinder nicht mehr mit Waffen in Berührung kommen, dass die Behörden das kontrollieren. Er sagt, eigentlich gehören Waffen weg aus den Händen von Privatpersonen. Und das ist etwas, was Slobodan dann auch gemein hat mit vielen anderen Menschen, die gerade demonstrieren gehen. Er sagt, unsere politische Elite ist korrupt und steckte auch schon damals mit drin. Man muss sehen, der jetzige Präsident Vucic war unter Milosevic Informationsminister. Also das ist alles eine ganz starke Verquickung auch mit der Politik. Und Menschen wie Slobodan haben eine ganz, ganz konkrete Forderung. Sie sagen, mit dieser korrumpierten Politikerschicht, mit diesen Menschen, die dieses Thema einfach nicht ernst nehmen und die da selbst Dreck am Stecken haben, die bei Demonstrationen selbst ihre Schlägertrupps anheuern, mit denen können wir weiter in Serbien keine vernünftige Politik machen. Und diese politische Schicht muss unbedingt ausgetauscht werden. Also im Endeffekt läuft das dann auch auf eine ganz explizite Rücktrittsforderung von Vucic raus.
Herzlichen Dank an Anna Tillack, unsere Korrespondentin im ARD-Studio in Wien, die für den Weltspiegel eine echt sehenswerte Doku gemacht hat. Findet ihr in der ARD-Mediathek, heißt Balkan im Bann der Waffen und verlinken wir euch natürlich hier auch in den Shownotes. Vielen Dank, Anna.
Sehr gerne.
Wir haben ja eben schon kurz mit Anna über die Demonstration gesprochen und nehmen das jetzt mal zum Anlass und schauen nochmal genauer auf die politische Situation in Serbien. Seit November 2024, also seit fast einem Jahr, gehen nahezu jeden Tag Leute auf die Straße und demonstrieren. Auslöser war der Tod von 16 Menschen, als ein frisch renoviertes Bahnhofsvordach in der Stadt Novi Sad einstürzte. Die Wut der Demonstrierenden, die richtet sich inzwischen gegen die Regierung von Präsident Aleksandar Vucic. Gegen Misswirtschaft, gegen Korruption. Sie fordern Neuwahlen. Darüber kann ich jetzt sprechen mit dem Politikwissenschaftler und Serbien-Experten Vedran Djihic vom Österreichischen Institut für internationale Politik. Hallo Herr Djihic.
Guten Tag aus Wien.
Ja, die Proteste in Serbien, die dauern jetzt fast seit einem Jahr an. Ist das eine neue Protestkultur, die wir da erleben?
Die aktuellen Proteste haben einiges Neues mit sich gebracht. Aber was wesentlich ist, ist, dass wir in Serbien bereits fast eine Tradition der Proteste haben. So, wir können auch die Zeit der Herrschaft von Aleksandar Vucic überblicken. Und in dieser Zeit, also ab etwa im letzten Jahrzehnt, gab es Dutzende Protestformen während der Corona-Zeit, vor der Corona-Zeit. Es ging einmal um den Lithiumabbau in Serbien. Ein anderes Mal ging es um die Gewalt gegen die Opposition. Position. Das heißt, wir haben ja eine doch eine fast schon Protestkultur, die tief auch in das aktuelle, moderne serbische Gemeinwesen eingeschrieben ist. Die neue Qualität, die mit diesen Protesten sich das erste Mal gezeigt hat, ist einmal definiert dadurch, dass es vor allem auch junge Menschen sind, die es hier auf die Straße bringen. Und die zweite neue Qualität gewissermaßen ist sicherlich die Tatsache, dass Wut und Zorn aus dieser langen Herrschaftszeit von Alexander Vucic nun sehr viele Gesellschaftsschichten auch abseits der Studierenden erreichen und das fast schon wirklich emotional einen Höhepunkt überschritten haben, wo die Angst, die in den letzten Jahren sicherlich sehr groß war, wie wird das Regime reagieren, werden wir Opfer der Gewalt werden, wo diese Angst in breiten gesellschaftlichen Schichten auch einer neuen Form der Hoffnung gewichen ist. Und das ist sicherlich etwas Neues, etwas Zuversichtliches und etwas auch Zukunftsversprechendes.
Was kann der Protest denn bewirken?
Ja, Proteste haben zunächst mal eine große Sache bewirkt, die ich bereits erwähnt habe. Das heißt, die Angst vor dem Regime ist nicht mehr so groß, wie sie einmal war. Und damit ist auch die zentrale Säule eines durchaus autoritären Regimes angeknackst. Die autoritären Regime arbeiten immer mit der Angst, suchen nach Gehorsam. Und die demokratischen Gesellschaften sind eben Paläste der Hoffnung, also wo Hoffnung und Zuversicht zentral sind. Und dieser Wendepunkt ist bereits gelungen. Was die Proteste nun politisch unmittelbar morgen, übermorgen bringen können, also das ist jetzt eine ganz andere Frage. Also wir wissen vom heutigen Gesichtspunkt her nicht, ob das Regime morgen, übermorgen, in 5 Monaten, in einem Jahr kollabieren wird. Aber durch den Wegfall der Angst und durch die Geburt der Hoffnung ist es ganz gewiss, dass es keinen Weg zurück mehr zum Status quo gibt und dass eigentlich Zenit der Macht von Alexander Vucic und seiner Partei längst überschritten wurden.
Die Polizei geht ja mittlerweile mit Gewalt gegen die Demonstrierenden vor. Hat die Regierung Vucic dem denn nichts anderes entgegenzusetzen?
Gerade die Gewalt, die massiv eingesetzt wird in den letzten Wochen und Monaten auf unterschiedliche Art und Weise, ob jetzt irgendwie eine rhetorische Gewalt, mediale Gewalt ist oder auch das Niederknüppeln und Verhaften von Demonstrierenden, ist ein Ausdruck der Schwäche des Regimes in meinen Augen. Das Regime hat seit November 2024 alles Mögliche versucht, um diese Proteste zu stoppen, sie klein zu halten, hat die üblichen Methoden von Diffamierung, Drohung, Aussitzen über den Sommer, Versprechen von großartigen Projekten und großartiger Zukunft für Serbien. Alles hat man probiert und die Proteste sind aber nicht kleiner geworden, wie Sie gesagt haben. Bald ist es ein Jahr, dass diese Proteste andauern. Und in Ermangelung der Alternativen und aus meiner Sicht auch durchaus durch einen merkbaren Kontrollverlust des Regimes, greift man dann zu Gewalt als letzter Option. Und eben diese ist für mich auch ein Ausdruck der Schwäche und der Ratlosigkeit des Regimes.
Unsere ARD-Korrespondentin Anna Tillack, die hat eben im Gespräch gesagt, Serbien sei ein kaputtes Land. Da wurde die Vergangenheit nie wirklich aufgearbeitet. Sehen Sie das auch so? Und inwiefern spielt das jetzt bei den Protesten eine Rolle?
Die Frage der Vergangenheitsaufarbeitung spielt bei den Protesten keine zentrale Rolle. Was aber in dieser ideologisch sehr breiten Bewegung zu sehen ist, das sind Versatzstücke von Diskursen, von Ideologien, auch von Narrativen, die die serbische Gesellschaft der letzten 30 Jahre prägen. Und da gibt es, wenn man das so runterbrechen soll auf einen Punkt, gibt es schon einen ziemlich deutlichen Widerspruch. Und das ist der Widerspruch zwischen einem national-konservativen, patriotischen Serbien, wo man teilweise auch die Verbrechen der 90er Jahre, auch den Genozid in Srebrenica leugnet, wo man beim Kosovo, bei dieser offenen Frage des Kosovo sehr emotional wird. Das ist eine Dimension, das patriotisch-nationale Serbien und auf der anderen Seite eben die Vision des fortschrittlichen, demokratischen Serbien, wo es um ganz andere Themen geht, wo es um die Frage der Gerechtigkeit geht, der sozialen Standards in der Gesellschaft, des Funktionierens von Institutionen, auch Umweltfragen, wie sie von den grün-linken Teilen der Protestbewegung in den Vordergrund gerückt werden. Das heißt, dieser Widerspruch, den es gibt, der steht jetzt nicht zur Disposition. Das wird auf der Straße nicht ausgetragen. Es gibt zwar Debatten in den intellektuellen Kreisen dazu, aber das zentrale Ziel, die Forderung nach den Neuwahlen und auch das Ziel des Sturz des Regimes letztendlich, die bleiben die einigende Klammer, die diese ideologischen Gegensätze und Widersprüche zudeckt.
Sie haben eben das Thema Korruption mal so angetippt. Die Demonstrierenden richten sich ja auch gegen die korrupten Eliten? Also wie groß ist das Problem Korruption? Was wäre nötig, um das in den Griff zu bekommen?
Korruption ist in einem Regime, wie es Alexander Vucic in den letzten 13 Jahren aufgebaut hat, eine der Grundsäulen der Herrschaft. Es geht darum, dass man durch korrupte Machenschaften, durch unterschiedliche Geschäftsdeals, die undurchsichtig sind, auch einen Mehrwert für die eigenen Parteimitglieder und für die Unterstützer des Regimes generiert. Dieser Wunsch nach immer mehr Geld und auch die Notwendigkeit des Regimes, die durch korrupte Praktiken gewonnenen Gelder umzuverteilen, um auch die Gefolgschaft abzusichern, das ist zu einem integralen und sehr festen Bestandteil des modernen, des heutigen Serbien geworden. Was man dagegen tun kann, das ist natürlich die Millionenfrage, die man nicht einfach beantworten kann. Aber eines ist ganz klar, es braucht eine Öffnung der Institutionen, es braucht eine Demokratisierung der Gesellschaft, es braucht eine Pluralität, wo auch Schritt für Schritt sich Check and Balances etablieren ließen, die auch ganz einfach darauf schauen, also dass hier nicht ein massiver Missbrauch des öffentlichen Geldes und der Finanzen des Budgets stattfindet. Dazu braucht es aus der heutigen Sicht tatsächlich eines Regimewechsels mit einer Stärkung der Institutionen, mit Unterstützung der Europäischen Union, damit auch der Erweiterungsprozess wieder loslegen kann. Das wäre eigentlich das positive Szenario.
Jetzt haben Sie die EU gerade schon angesprochen. Serbien ist seit 2012 EU-Beitrittskandidat. Inwiefern spielt also die EU und spielen Europa eine Rolle für die Regierung einerseits und für die Protestierenden, die auf die Straße gehen, andererseits?
Paradoxerweise ist es so, dass bei den Protestierenden die Europäische Union explizit keine große Rolle spielt. Also man ist hier sehr enttäuscht, fühlt sich von der Europäischen Union in Stich gelassen und findet, dass die Europäische Union eigentlich in den letzten Jahren auch mehr Wert darauf gelegt hat, mit Vucic und mit seiner Partei und mit dem Staat Geschäfte zu machen, als eben die Demokratie und auch eben Freiheit, Gleichheit und die zentralen Werte der EU in Serbien zu unterstützen. Und da haben die Protestierenden auch durchaus in vielen diesen Kritikpunkte recht. Die EU hat lange Zeit auf Kooperation mit Alexander Vucic gesetzt, aus pragmatischen Gründen, ob es 2015 die Flüchtlingsmigrationsfrage war, ob es dann später Geschäftsdeals war oder dann eben diese Möglichkeit des Lithiumabbaus. Und was jetzt stattfindet, das ist sicherlich eine Entwicklung der letzten Wochen, dass langsam in Brüssel und in europäischen Städten schon das Bewusstsein heranwächst, dass das konsequente Überschreiten aller roten Linien von Alexander Vucic, gerade auch mit der jüngsten Polizeigewalt, etwas ist, was eigentlich die EU nicht zulassen kann und zulassen darf, weil sonst verliert sie vollends die Glaubwürdigkeit in Serbien und spielt dann überhaupt keine Rolle mehr. Und hier bin ich der Meinung, dass es seitens der Europäischen Union mehr von dieser klaren Positionierung bräuchte, dass auch die Kommission einen Schwenk vornehmen müsste und sagen müsste, ja, wir wollen Serbien als Teil der europäischen Familie sehen, als ein europäisches Land, aber bestimmte Grenzen wie massive Verletzung der Menschenrechte, wie massive Gewalt, Polizeirepression, das ist nicht akzeptabel in einem EU-Kandidatenland.
Alexander Vucic selbst bezeichnet die Protestierenden ja als Terroristen. Neuwahlen, das haben Sie eben schon gesagt, lehnt er ab. Wie kann es jetzt weitergehen?
Das eine Szenario ist sicherlich ein sehr, sehr negatives, blutiges Szenario, wo aus mangelnden Alternativen Alexander Vucic wirklich zu einer noch massiveren Gewalt greift und dann eigentlich Serbien mit schnellen Schritten Richtung Weißrussland oder diktatorischen Systemen vom Westen entkoppelt und de facto auch zu einem stark autoritären Regime ohne den Weg zurück umbaut. Das positive Szenario wären wirklich die Neuwahlen, dass das Regime da einwilligt, dass die Europäische Union dann alles daran setzt, dass diese Wahlen möglichst frei und fair verlaufen und dass wir dann in einer möglichst fairen und freien Atmosphäre auch tatsächlich zu einem neuen institutionellen Setup kommen, wo man dann all die Dinge, die jetzt so verknotet sind, auflösen kann. Ich bin der Meinung, dass die Studierenden wirklich bislang bewiesen haben, dass sie mit einer neuen Form der reineren Vernunft und des Common Sense agieren und dass sie auch bei diesen Bürgerinnenversammlungen, studentischen Versammlungen, wo sie auch jede Entscheidung dann basisdemokratisch durchkämpfen und austragen, dass sie dort sich auch in den letzten Wochen nochmal dessen vergewissert haben, dass sie beim Hauptprinzip der Gewaltlosigkeit des Protestes und der Proteste bleiben müssen, dass eben die Antwort auf die Gewalt des Regimes nicht noch mehr Gewalt bedeuten kann.
Ganz herzlichen Dank an Vedran Djihic, Politikwissenschaftler, den ich in Wien erreicht habe. Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Jetzt kommt noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Weltspiegel macht nämlich einen Ausflug und ihr könnt dabei sein. Am 9. Oktober ist der Weltspiegel zu Gast im NDR Pop-Up-Studio in Hamburg-Bergedorf. Weltspiegel Backstage, von Fernsehen bis TikTok. Vielleicht wollt ihr wissen, wo überall unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten unterwegs sind. Vielleicht seid ihr eine Schulklasse oder ein Unikurs und wollt erfahren, wie genau TikTok bei uns im Weltspiegel funktioniert. Ihr könnt uns alles fragen und wir erzählen es euch. Mit dabei in Hamburg sind ehemalige und zukünftige Auslandskorrespondenten der ARD aus Singapur, aus Tokio, Brüssel und den USA. Und auch unser Podcast-Host, mein Kollege Philipp Abresch, ist dabei und die neue Weltspiegel-Moderatorin Tesnim Kadiri auch. Also, wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns einfach eine kurze Mail mit eurem Namen an weltspiegel.podcast@ard.de. Dann nehmen wir euch auf die Liste und dann sehen wir uns bald in Hamburg. 16 Uhr geht's los am 9. Oktober. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Und jetzt habe ich noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, wie immer an dieser Stelle. 6:30. Wenn ihr täglich auf dem Laufenden bleiben wollt mit Nachrichten aus dem In- und Ausland, dann empfehle ich euch den Podcast 6:30. Jeden Morgen ab 6:30 Uhr von Montag bis Freitag bekommt ihr in 20 Minuten die wichtigsten Nachrichten für den Tag. Den Link zum 6:30 Podcast, den packen wir euch in die Folgenbeschreibung. In dieser Folge haben wir die Gespräche am Montag, den 22. September geführt. Redaktion hatte Steffi Fetz. Ich bin Joanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.